So sagen Sonnenflecken. Was heißt das?
Herr Christus, Flecken?
Ja.
Was hat er?
Wunden.
Aha, jawohl. Sonnenflecken bedeuten das, was bei Christus die Wunden sind. Da ist die Sonne verwundet. Wenn man Christus verwundet, hat das eine Rückwirkung. Aha. Ein österreichischer Naturwissenschaftler, dem hat festgestellt, stellt euch vor, nicht? Und hat sich seither bestätigt, dass immer wenn neue große Sonnenfleckengruppen am Rand der Sonne, die Sonne rotiert ja auch um sich um ihre eigene Achse, am Rand wieder erscheinen, dass dann auf der Erde Erdbeben ausgelöst werden, dort wo sowieso schon Spannungen sind in der Erdkruste. So. Und Volksaufleisten und so weiter, der hat ein ganzes System registriert, nicht? Einfach das mal während Jahrzehnten geprüft und verfolgt. Keine Märchen, nicht? Keine okkulten Sachen. Dann haben wir gesehen, Israel und die Gestirne, und da wollen wir jetzt noch einmal einen Moment stehen bleiben. Wir haben die vier Führerstämme gesehen. Hier habe ich das so dargestellt, dass eben als Urzifferblatt mit den 12 Ziffern hier angefangen mit Anfang, also Ruben, Wassermann, aus Wasser und durch Wasser hat Gott alles geschaffen. Ruben, Dan, Judah, Josef. Am Himmel, das so am Himmel. Nehmen wir mal, weil, jetzt müssen wir mal so, na, du, ja, mach's mal so, dreh das mal ja, so, gut. Jawohl. Das ist ja fabelhaft, die Einrichtung da, nicht? So. Jetzt haben wir Juda im Osten, nicht? Langkartenmäßig. Nicht? Und haben hier Josef im Süden und Ruben im Westen und Dan im Norden. So. Das ist die himmlische Reihenfolge. Juda der Herrscher. Josef hat die Erstgeburt. Nicht Ruben. Ruben ist der Erstgeborene nach dem Fleisch. Unter Gesetz ist Ruben der Erstgeborene auf der Erde. Ist Ruben der Erstgeborene, hat Ruben die Erstgeburt. Aber vor Gott hat nicht Ruben die Erstgeburt, sondern Josef. So. Aber Dan, Juda ist immer im Osten und Dan ist immer im Norden. Und Dan ist eine Schlange, eine Hornotter, Skorpion am Wege. Ne? So. Also Norden stimmt es mit Finsternis. Ne? Dan, Juda im Osten, ne? Und Josef im Süden, Höchststand, rechts, ganz rechts, und Ruben im Westen. Das ist jetzt die himmlische Ordnung. Auf der Erde heißt die Reihenfolge mit Juda beginnend, Juda der Herrscher, dann Ruben, der Erstgeborene nach dem Fleisch, und dann kommt erst Josef, und dann bleibt immer der Letzte. Ne? Also, himmlisch, Juda, Josef, Ruben, dann. Irdisch, Juda, Ruben, Josef, Dan. Seht? Am Himmel ist die Reihenfolge genau nach göttlicher Ordnung, ne? Und auf der Erde im Fleisch, ja, eben nach irdischer, fleischlicher Ordnung. Hat alles seine Bedeutung. Im Übrigen jetzt, Juda, haben wir gelernt, wird genannt, verglichen mit einer ganzen Löwenfamilie. Juda ist ein Löwe, eine Löwin, ein junger Löwe, also ganze Löwenfamilie. Juda, Löwe. Richtig, die beiden 12er Serienmarken, Stamm Juda eine Marke, Sternbild Löwe eine Marke. So. Also, vom Staat Israel abgestempelt, nicht? Das, was ich etwa 20 Jahre vorher zusammenstellen durfte, als offiziell anerkannt wird, ohne dass ich die gebeten habe, mich zu stützen, nicht? Ja. Hat der Herr das einfach so jetzt mit der Staatswerdung Israels bestätigt, dass das, was ich da nur aus dem Worte Gottes sehen durfte, nicht? Offiziell von Gott durch den Staat Israel quittiert wird. So. Jetzt, Josef haben gelernt, Josef entspricht dem Sternbild Stier. Josef hat die Erstgeburt, sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers. Josef Stier. Ruben haben wir gesehen, ein Mann, überwallend wie die Wasser, Ruben Wassermann. So. Und Dan, Skorpion, Schlange. Im Sternbild Skorpion haben wir, das ist hier auf den Kopf gestellt, die Schrift, Schlangenträger und Drache und weiß was alles für entsprechende Untersternbilder. Jetzt bleiben wir mal bei diesen vier. Jetzt sehen wir, dass diese vier Sternbilder, Löwe, Stier, Wassermann, Skorpion, die sind ja, wie wir sehen hier, alle auch im rechten Winkel zueinander gelagert, am Himmel oben, nur mit der Auswechslung Josef Wassermann, ne? Wie wir es jetzt gelernt haben, also Josef Ruben, ne? Jawohl. Stier und Wassermann. Aber noch nicht genug. Was finden wir denn in der Zentrale am Thron Gottes? Vier lebendige Wesen, ne? Eines wie ein Mann, ein Mensch, ne? Ruben, Wassermann, ne? Eines Löwen angesichts, ne? Judah, eines Stiers angesichts, das haben wir drei, und das letzte eines Adlers angesichts. Ja, was hat es der Adler mit Dan zu tun? Sofort, Ausgangsbasis zum Verständnis. Seit dem Fall Satans in der ersten Schöpfung und dem Fall des Menschen in der gegenwärtigen zweiten Schöpfung, weil Gott ihm, dem schirmenden Gesalbten Cherub, die damalige Schöpfung vollständig übergeben hat, als Verwalter, Betreuer, wie er dann in der Schöpfung dem Menschen alles zum Herrscher gesetzt hat, über alles, nicht? Und beide, jede auf seiner Weise, zu Fall kam, ist damit jeweils die ganze ihnen unterstellte Schöpfung durcheinander gekommen. Um des Menschen willen ist das alles jetzt schief geworden. Das heißt, die Geschöpfe als solche blieben. Der Löwe blieb ein Löwe und der Adler blieb ein Adler. Das heißt, Gott hat den Adler wunderbar, positiv, nicht? Naja, alles das. Gott sah an, alles Werk seiner Hände, das er geschaffen hat, und siehe, es war nicht nur gut, sondern alles sehr gut. Nichts von Finsternis oder Bosheit oder das etwas vorhanden. Erst durch die Überhebung dessen und den Ungehorsam des Menschen, des Zweiten, nicht, ist alles mathematisch ausgedrückt sehr einfach. Gott hat alles geschaffen mit voller positiver Ladung. Nicht. Durch den Fall ist jedes Geschöpf wohl der Mensch ist Mensch geblieben, nicht nach dem Fall. Ne? Aber nicht mehr positiv, sondern negativ geladen. Was heißt das? Das heißt, dass es einem jetzt, wir hören von einem Löwen, also jetzt biblisch, ne? Was haben wir sofort zu tun, was haben wir sofort zu untersuchen? Ist der positiv geladen oder negativ geladen? Ist das der Löwe aus dem Stamm Juda? Ist der positiv geladen? Und wie? Ist das etwa der Löwe, der umhergeht, brüllend sucht, den er verschlinge? Ist das auch ein Löwe? Aha, nicht? Seit dem Fall Satans und Adams, nicht? Ist alles negativ geladen? Ist alles wir sind ja jetzt beim Adler, nicht? Jetzt haben wir das Verständnis. Der Adler, das lebendige Wesen am Thron Gottes, angesichts eines Adlers angesichts, ist natürlich positiv geladen am Thron Gottes, nicht? Der Heiligkeit, klar. Aber wenn das Gesetz vom Sinai feststellen. Das sind die, die ein Abscheu sind, ein Gräuel von allem Fleisch, das nicht gegessen werden darf. Erstens der Adler, also der Höchstfliegende, dann der Habicht und, alle Geflügelten, Unreinen werden gezählt, aber das Haupt der unreinen Geflügelten, Vögel, ist der Adler nach dem Gesetz. Aha, jetzt merken wir, der Adler am Thron Gottes ist schon in Ordnung, nicht? Positiv. Dann muss es noch ein Wesen geben, das auch ein Adler ist, aber negativ geladen. Ja, wer kann das sein? Gar kein Problem. Der König Nebukadnezar von Babel wird etwa 7-mal als Adler mit buntfarbigem Gefieder und langen Schwingen. Der kam auf den Libanon und brach den letzten Wipfel der Zeder das ab und führt in den Krämerland und pflanzt ihn dort ein. Nebukadnezar als Adler, der Jerusalem zerstörte und den Tempel zerstörte und Juda gefangen führte, ist das der positiv oder negativ geladen? Aha. Aber wird auch Adler genannt. Also merken wir jetzt, dass kurz Adler negativ geladen stellt Satan dar, wie er das Weltall beherrscht, von Gott gegeben, das Weltall zu beherrschen. Ja. Und als Schlange ist er dargestellt, wie er sich über die Erde schlängelt, nicht nur auf der Erde bewegt. Und als Leviathan wird er dargestellt, wie er sich im Meer tummelt. So, das steht alles geschrieben. Meer, Nationen, Erde, Israel und der König der Vögel des Himmels, ist er das? Mhm. Jawohl, ja. Da kamen die Vögel des Himmels und pickten es auf. Auslegung Jesu, das ist der Satan und seine Engel, die den guten Samen wegpicken. Ja.
So. Die Tiere wurden ja als positive Tiere erschaffen.
Jawohl, jawohl.
Es waren noch keine Raubtiere.
Jawohl, hat noch keine Reißzähne. Und alles erst nach dem Fall Adams. Ne? Paradies. Wir sind jetzt in der Sonntagsschule, im Kindergarten. Liebe Kinder, wie viel Mal mussten Adam und Eva im Paradies den Schweiß von der Stirne putzen?
Nein.
Sagen alle Kinder, aber gar nicht. Aber von wann ab mussten sie auf einmal den Stirn von der Schweiß putzen? Nach dem Fall. Ne? Ja, warum? Warum? Der Kontakt mit dem Herrn war entzweigeschnitten, unterbrochen. Was passiert? Jetzt bildeten sich Giftstoffe in ihrem Körper. Und die Gnade Gottes sorgte dafür, dass die wenigstens ausgeschwitzt werden konnten. Also eine Gnade. Erste Veränderung. Liebe Kinder, hatten Adam und Eva schwere Mühe bei der Pflege dieses wunderbaren Gartens mit Unkraut ausreißen, wie Dornen und Disteln zum Beispiel. Ne? Dornen und Disteln in Paris. Nein. Ja, bitte. Was bei den Menschen das Ausschwitzen und die anderen Ausscheidungsprodukte des Körpers, die waren vorher auch nicht da. Ne? Das war alles geistlich wunderbar geordnet. Eine geistliche Erneuerung, wie wir lesen, ist der innere Mensch wird ständig erneuert, ohne, weiß was für Abfallprodukte da zu präsentieren. Nein. Was bei den Menschen das Schwitzen war, das Austreten lassen der Giftstoffe, die sich da bilden, war bei den Pflanzen auch. Begann die Pflanzen, die auch, weil der Mensch sie nicht mehr gottgemäß beherrschen, pflegen konnte, nicht wahr? Begannen sich da auch Giftstoffe. Und jetzt, was Distel und Dorn betrifft, das sind ja so spitze, verwundende, stechende Dinge, nicht? War bei den Tieren entstanden die Reißzähne und bei den Mücken die stechenden Dinge. Das war alles vorher das Gegenteil. Ne? Merken wir. Also, Fall des Menschen hat erst die alle die unheimlichen, widerwärtigen Zustände und Gegebenheiten produziert, nicht, werden lassen. Nicht? War alles nicht da. Ja, wer hat dann das, also alle die widerwärtigen Tiere nach Ansehen und Benehmen und so weiter geschaffen? Hat die der Teufel geschaffen? Nein. Ja, indirekt. Nicht? Und der indirekte Adam, nicht? Ja, ja. Nicht geschaffen, sondern eben auf dem Gewissen. Nicht? So. Ja. Und so können wir weiterfahren. Geruhte die Schlange vor dem gelungenen Verführungsversuch vorher schon auf den Bauch zu kreieren. Ja, was das heißt, ne? Hätten, wenn jetzt geistlicherweise, also ohne Fall, als die Eva noch in Adam war, da Menschen gezeugt worden wären, hätte die Eva da Schmerzen gehabt, ja, dann hätte der Adam auch Schmerzen gehabt, ne? Weil sie in ihm war. Ne? Nein. So.
Im tausendjährigen Reich, da wird nicht geschwitzt.
Aha.
Und da wird auch kein Unkraut geerntet.
Da sitzen alle unter ihrem Feigenbaum und Weinstock. Ne?
Und der Löwe frisst Stroh.
Ja, und da haben wir es auch nicht und so weiter. Ne? Ja. Und die Schlange ist auch da, ne? Aber der Säugling spielt neben ihr. Ne? Ja, wunderbar. Ne? Und halt, ja, etwas, ja, bitte?
Wir stehen ja seit dem Sündenfall in einer Degeneration und dann gibt es wieder eine Regeneration.
Im tausendjährigen Reich? Das ist keine Regeneration, ja, also im Sinn von Wiederherstellung der Zustände vom tausendjährigen Reich, aber nicht im Sinn von Regeneration, dass Gott da jetzt langsam wieder das gut macht, sondern er spricht und es steht da. Nicht? Und zwar wäre in einem Jahr möglich, nicht? Oder mindestens, höchstens in 7, nicht wahr? So. Also. Noch etwas. Ah ja.
Also der Leib der Menschen im tausendjährigen Reich,
ja,
entspricht auf keinen Fall
dem da.
Keinen Fall.
Eben, ja. Unser Leib könnte ja nicht eine 7-fältige Strahlkraft der Sonne ertragen und der Mond scheint dort so hell wie die Sonne. Ne? So steht geschrieben. Das ist Gewalt. Ne? Aber da wissen wir aus den Einzelheiten vom tausendjährigen Reich, wie es im Kleinen war bei Adam und Eva. Und was dort war, wissen wir, wird da wieder sein. Ne? Ja. Und wie es dort einen Fall gegeben hat, weil Gott diese Schlange hineinließ, so ist am Ende vom tausendjährigen Reich, nicht? So wunderbar der Paradies war, lässt Gott nochmal zur Probe die Schlange rein, um zu beweisen, also das System taugt nicht, wo das Gesetz noch ausgeht von Zion. Also das ist endgültig klar, also das kann immer nur mit einer Katastrophe enden. Dass nur noch die Gnade Gottes und der Herr allein und kein Engel und kein Mensch und kein Geschöpf irgendwie auch nur im geringsten dazu beitragen könnte, dass eine Sache vollkommen werden könnte, nach göttlichen Maßstäben und göttlicher Herrlichkeit. Israel und Gestirn, aha. Jetzt haben wir die vier Söhne Israels oder Stämme Israels gesehen, Juda, Josef, Ruben, Dan. Übereinstimmend mit Sternbild Löwe am sichtbaren Sternenhimmel, Stier, Wassermann, Dan. Und haben gesehen, Dan, Schlange, einerseits auf der Erde, aber am Himmel oben ist an der Stelle nicht eine Schlange, das war klar, nicht, sondern ein Adler. Und jetzt schlagen wir mal die Sprüche Salomos auf. Problem im Moment für uns, Schlange und Adler oder Adler und Schlange. In den letzten Kapiteln der Sprüche. Kapitel 30, ist das zweitletzte Kapitel. Ja, Vers 18 und 19. Was in der Kürze dieser zwei Verse verborgen ist, nur göttliche Herrlichkeiten, Offenbarungen. Vers 18. Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind, und vier, die ich nicht erkenne. Warum in drei und vier abgeteilt? Weil der vierte Punkt der schwierigste zu sein scheint. Nicht? Erstens, der Weg der Adler im Himmel. Was habe ich falsch gelesen? Einzahl. Ist es gut, wenn wir das beachten? Paulus hat, das haben wir alle 70 mal 7 mal gelesen in der Bibel, aber in dir und deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, greift Paulus heraus und sagt, er sagt nicht in dir und deinen Samen als von vielen. Es ist nur ein einziger Same genannt und er, Paulus, sagt so Wort und dieser Same ist Christus. Nicht in seinen Nachkommen nach dem Fleisch werden alle Menschen und Generationen gesegnet. Ja. Also bitte, lieben wir Israel gottgemäß und nicht nach dem Fleisch. Wir kennen ja niemand mehr nach dem Fleisch, also Israel nicht. Dann können wir Israel besser dienen, als wenn wir jetzt, weißt du, was dein Fleisch nach in Israel alles verbessern möchten. Ja. Also erstens, der Weg des Adlers durch die Himmel, Mehrzahl. Ah ja, natürlich. Wie der das fertig bringt, da so, nicht? Schwer zu verstehen. Aber jetzt, was ist noch schwerer zu verstehen für ein Gotteskind? Wenn Nebukadnezar siebenmal als wunderbarer Adler bezeichnet wird, dann ist ja Nebukadnezar genau ein Modell für Satan, das wissen wir schon lang, ne? Wie er das Weltall beherrscht. Denn wir lesen weiter von Nebukadnezar als irdischer, allerdings König der Könige, nicht? Er hatte viele Königreiche, die ihm untertan waren. Daniel nennt ihn, du, o König, du König der Könige, nicht? Wenn unser einer so einen Weltherrscher von Israels als König der Könige ansprechen würde, dann würden alle Frauen sagen, jetzt ist er aber Unkeit, würde der Schweizer sagen. Nicht? Ja. Jetzt ist er untreu geworden. Jetzt hat er dem noch die Ehre gegeben. Nicht? Hat den noch anerkannt. Nicht? Ja. Ja, bitte, sollen wir ehren, denen Ehre gebührt? Bitte? Ehret den Kaiser. Ehret den König. Bitte schön. Ja. Es gibt keine Obrigkeit, auch die von Nebukadnezar, außer von Gott. Ne? Und was hat der Prophet Jeremia dem König von Jerusalem und den Fürsten von Jerusalem und Israel zu sagen gehabt im Auftrag Gottes? Wenn ihr hinausgeht aus Jerusalem und euch freiwillig dem Nebukadnezar unterordnet, dann werdet ihr am Leben bleiben und Jerusalem wird nicht zerstört werden und der Tempel wird auch nicht zerstört werden. War also diese Regierung, diese Gott, israelfeindliche Regierung Nebukadnezars, von Gott geordnet, ein Bestandteil seines Ratschlusses, ne? Und wohl dem, der sich darunter gestellt hat, wie Paulus schreibt, Römer 12, eine jede Seele von uns Gläubigen soll sich der Obrigkeit unterordnen, die Gewalt über ihn hat. Sehr einfach, ist ganz klar, nicht?
Siehe Daniel,
der hat das gemacht, ne? Ja? Also da dürfen wir jetzt wieder nicht stehen bleiben. Ja. Daniel ist da das Modell für Gläubige, wie sie sich einer wieder göttlichen Macht, Weltmacht, der sie nun unterstellt sind, einfach weil sie hier wohnen, nicht, wie sie sich zu verhalten haben. Nicht rebellisch und die als Teufelsmacht zu erklären und dergleichen, eine Untergrundbewegung, eine Untergrundkirche zu organisieren gegen diese teuflische Obrigkeit, nicht wahr? Gibt es das heute? Und wie? Und dann noch wird das noch finanziert von den hat beinahe gesagt, den dummen Frommen, nicht wahr, und so weiter und so weiter. Das ist alles wieder göttlich. Ne? Ja. Denn Untergrundbewegung heißt was? Mit alle Mitteln sind recht, um diese vorhandene Macht, politische Weltmacht zu stürzen, nicht wahr? Der entgegenzuwirken. So. Bitte, das ist zum Schaden der Deuten. Was sollen, haben wir denn zu tun? Für welche Obrigkeiten sollen wir beten und danken? Für welche ganz Frommen?
Hm?
Für alle, die in Hoheit sind. Sollen wir was? Gebete bitten, fürbitten und Danksagung tun, auf dass wir ein stilles und ruhiges Leben führen mögen. Hm? Hat das auch eine Folge dann für die Betreffenden? Oh, 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 nicht fromme Untergrundbewegung gründen.
Liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen.
Na, das hört er mir noch. Ja. Also, in welcher Hinsicht sind wir ganz schief gewickelt worden? Ja. Also, erstens, der Weg des Adlers durch die Himmel. Für jedes Gotteskind und auch für uns heute ist es nicht so einfach, begreifen, verstehen zu können, dass dieser Teufel, ne, so nennt ihn die Schrift, Diabolos, dieser Satan, sich so durch die Himmel bewegen kann bis zum Thron Gottes und da die Brüder anklagen kann. Und Gott hört auf ihn und sagt, du bist ein Gott und ein Fürst. Sagt Gott, ne? Der Gott und Fürst. Bitte? Aha, so. Nicht? Das können die Frommen schwer fassen. Ja. Dass Satan im gefallenen, teuflischen, diabolischen Zustand, nicht? Von Gott noch die Bewegungsfreiheit hatte, mindestens bis vor Golgatha, ne? Und jetzt noch weitgehend, ne? Freiheit hatte, im ganzen Weltall allgegenwärtig zu sein. Kann Satan mich im jetzt im Moment versuchen und gleichzeitig ein Bruder in Neuseeland? Eine dumme Frage, ne? Ist uns selbstverständlich. Kann er im Himmel oben kämpfen mit Michael, ne? Während er gleichzeitig da auf der Erde die Nationen inspiriert? Aha. Darf, muss man da von einer Allgegenwart, wenn Gott den als Gott erklärt, ist Gott allgegenwärtig? Na bitte, dann ist die Sache schon klar. Ne? Also, haben wir verstanden, was es heißt, dass der weise Mann da, der da spricht, das habe ich schwer zu verstehen. Der Weg des Adlers, am Himmel. Sind wir jetzt einverstanden oder haben wir eine Antwort? Warum ist Dan einmal eine Schlange und einmal ein Adler? Das ist die gleiche Sorte, nur, ja, bitte nur weiterlesen hier. Erstens, der Weg des Adlers durch die Himmel. Zweitens, der Weg einer Schlange, nicht der Schlangen, einer Schlange über den Felsen. Da weiß aber jedes Sonntagsschulkind Bescheid. Ne? Wer ist die Schlange? Satan. Wer ist der Fels? Christus. Dass der Teufel, ne, der immer so dargestellt wird, nicht so ein dummer Kerl da mit dem Schwanz und dem Pferdefuß und so weiter, nicht, dass der da jetzt einfach über den Sohn Gottes da verfügen konnte und den da umbringen konnte. Ja, bitte, solange man so orientiert ist, nicht? Der Weg einer Schlange über den Felsen hinweg, nicht? Satan setzt sich da über den Sohn Gottes hinweg, wie wenn er, also der Sohn Gottes ist nichts, und der Satan macht mit ihm, was er will, und das gelingt ihm, nicht? Auch ein zweiter Punkt, auch schwer verständlich, aber jetzt haben wir wieder, nicht? Der Weg des Adlers, Satan in der Höhe, der Weg einer Schlange, Hammer oder Satan. Also stimmt's dann, nicht nur Schlange, sondern auch Adler. Stimmt's jetzt? Oder ist es ein Widerspruch? Umso Wunder, immer ist so. Wo wir Widersprüche meinen finden zu müssen in der Bibel, sind die geistlichen Tatsachen umso herrlicher, umso anbetungswürdiger. Weiter. Der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres, der Meere. Da kann ich begreifen, wie so ein Ding da die Lasten tragen kann und da von einem Ufer das andere findet. Da nicht. Und dann damals ja nur mit Segeln, also windabhängig und so weiter. Ja, was heißt jetzt das? Erste Frage, ist ein Schiff eine Schöpfung Gottes?
Nein.
Ein Schiff war damals eines der Wunderwerke der Menschenhand. Also ein Werk von Händen, von Geschöpfen. So, ein Schiff. Was ist der Zweck des Schiffes? Eines Schiffes? Dass man anstatt auf den Landweg gewiesen, ja, sagen wir mal, große Umwege machen müsste, um an ein fernes Ziel zu kommen, baut man ein Schiff, um das Trockene, nicht? Gott nannte nur das Trockene Erde, nicht? Land, um das Trockene zu verlassen, um über die Wasser auf kürzeren Wege ein Fernziel, ein anderes Ufer erreichen zu können, baut man ein Schiff. Was heißt Land? Land, Land. Höre das Wort des Herrn. Moises heißt auf Deutsch der aus dem Wasser gezogene, aus Land versetzte. Stimmt's? Meine buchstäblich, bei Moses Knäblein. Ne? Und Gott am dritten Schöpfungstag ließ das Trockene aus den Wassern, rief er hervor, um das Trockene als Fruchtboden der Verheißung darzustellen, dass darauf zuerst Pflanzen und dann Tiere und Menschen wohnen können. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und die großen Wasser, die du sahst, bedeuten was? Nationen und Sprachen und Heerscharen. Aha. Mose führt das Volk aus, das Landvolk, ne, das Gott auf den Boden der Verheißung gestellt hat, schon bei Abraham, aus Ägypten heraus. Sie kommen an ein erstes Wasser, Schilfmeer. Was macht Gott? Wasser links und rechts wie Mauern stehen, damit dieses Landvolk auf dem Boden der Verheißung, auf dem trockenen, trockenen Fußes, zogen sie durch Schilfmeer. Dann sind sie wieder sowieso auf dem ganz trockenen am Sinai. Und jetzt müssen sie weiter durch die Nationen ziehen, dort, die Moabiter und Itter und Aner und so weiter. Was heißt das? Durchs Meer ziehen, ne? Durch das Meer der Nationen ziehen. Ne? Und was geschieht am Sinai? Da lässt Gott durch geistliche Schiffbauer, Ingenieure, ein Gesetz anordnen, das den Zweck hatte, das Volk Israel auf dem Gang durch das Völkermeer der Nationen vor dem Untergang zu bewahren. Ist das Gesetz dazu gegeben? Das Gesetz trennt ja Israel, das Trockene, vom Meer der Nationen, so wie das Schiff, nicht, für sich eine Einheit ist und mit dem Meer nur so weit zu tun hat, als das Meer das Schiff zu tragen hat, oder sogar zu ertragen hat. Aha, also mit einem Wort, ein Schiff stellt ein Gesetz dar. Und das Schiff hier, das Gesetz vom Sinai, wer hat das Gesetz vom Sinai gebaut? auf Anordnung von heiligen Engeln hin. So. Und zwar zum guten Zweck nach Meinung der Engel, in guter Meinung. Ja. So. War einmal ein Israelite namens Jona auf einem Schiff. Wenn dann schon ein Israelit im Schiff ist, dann ist da klar, dass das Schiff das Ziel sicher erreicht, nicht wahr? Weil er ja ein Sohn Israels ist.
Die Katastrophe sicher.
Die Katastrophe sicher. Die Katastrophe sicher, ja. Paulus, ein so treues Werkzeug der Gnade Gottes, wenn er auf dem Schiff ist, passiert sowieso nichts. Als Israelit. Nicht aus dem Stamme Benjamin, ein Israelit, ein Hebräer, also dem kann es sicher nicht werden. Ne? Ja. Wie viel Mal hat er Schiffbruch gelitten?
Fünfmal
Schiffbruch gelitten. Und welches war der schönste Schiffbruch, den er erlitten hat? Ne? Nach 14 Tagen Sturm auf dem Mittelmeer. Ne? Was ist mit dem Schiff passiert? Kein Haar von euch allen wird verloren gehen, sagt Paulus, der ganzen Rotte auf dem Schiff. Nicht? Da waren ja also Schiffsherr und der Steuermann und der Hauptmann und die Soldaten und die Sklaven und die Schiffs, die Matrosen und die Mitreisenden und die Gefangenen da. Nicht? Also, kein Haar von euch wird verloren gehen. Nur das Schiff wird vollständig vernichtet werden. Stimmt's mit dem Gesetz? So. Die ganze Sturmfahrt auf diesem Schiff ist ein Bild. Ich kann beim Buchstaben bleiben, bei allem, was Kirchenschiff heißt. Gibt es so etwas? Da suchten die Seeleute mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, die Situation zu retten. Zuerst die Segel einzogen, nicht, dass das Schiff ruhiger bleibt, dann haben sie das Schiff umgürtet, nicht wahr? Und dann den Weizen ins Meer geworfen, nicht? Da ist kein Brot mehr da, kein lebendiges Wort Gottes mehr da, stimmt's heute? Au. Und so weiter und so weiter. Aber das Schöne war dann halt doch noch zuletzt. Diejenigen, die nicht schwimmen konnten, konnten sich doch noch ans Ufer in Malta retten, indem jeder einem Stück Holz vom Schiff sich hielt und so noch ans Ufer rudern konnte. Was heißt das? Auch im Gesetz sind immer wunderbare Worte Gottes. Da kann sich auch der ganz unter Gesetz orientierte Christ dann gerade noch halten und kommt auch noch ans Land und wird auch noch gerettet. Samt dem Leck. Du, Hilda, was hast du? Oh. Danke. Es steht geschrieben, höre ihre Stimme. Ne? Sagt Gott zu Abraham, dann ist sie also jetzt meine Sarah. Ne? Also, schön. Ja. Gut, und wir sind jetzt ein wenig von den Sternen gelöst worden, aber ist immer das Thema. Ne? Schiff, nur noch ein Wort zum Letzten. Ihr habt jetzt aber gemerkt, dass wenn das Wort Gottes, der Geist Gottes, einmal Schiff als Modell für das Ding Gesetz gewählt hat, dann stimmt es überall. Nur noch die Frage, aber gell, wenn der Herr Jesus auf dem Schiff ist, dann gibt es keinen Sturm. Ne? Aha. Gut. Und jetzt das Letzte, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Ja, das können alle Menschheiten, alle Nationen, alle Engel nicht verdauen. Der eine Mann heißt Jesus Christus und die eine Jungfrau heißt Tochter Zion. Dass der Sohn Gottes auch ausgerechnet mit der da sich verloben und heiraten will. Ja, und dann Kinder zeugen will. Der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Halleluja, Amen. So.
Vater, wir sind überglücklich über das, was du uns heute wieder aus deinem Wort gezeigt hast, wo du in allem deine Barmherzigkeit so wunderbar aufleuchtet, dass wir getrost sein dürfen, dass alles zu einem herrlichen und wunderbaren Ende kommt. Du wirst einmal alles in allem sein. Wir dürfen es jetzt schon wissen und dürfen immer wieder dankbar auf dich schauen, den Anfänger und Vollender, nicht nur unseres Glaubens, sondern deiner ganzen Schöpfung. Wir danken dir dafür und loben dich, Herr, weil wir immer wieder sehen, wie dein ganzes Wort aus einem einzigen Guss ist, in dem alles eine wunderbare, herrliche und fantasievolle Harmonie ist, die nirgendwo von nichts getrübt wird. Und wenn wir hier hineinschauen dürfen, dann dürfen wir innerlich froh werden und wissen, dass auch der Verlorenste und das Verlorenste einmal heimfinden wird. Und wenn es nur auf den Trümmern ist, die um ihn her schwimmen. Dank sei dir dafür. Und nun bewahre du, Herr, dieses Wort in uns und lass es absinken dorthin, wo wir es einmal wiederholen dürfen, wenn es die Zeit fordert. Wir danken dir dafür. Du bist treu. Dein Geist leitet uns. Gelobt und gepriesen seist du für alles. Und so bitten wir, Herr, für die, die gerne hier wären und nicht sein können, und auch für die, die uns lieb und teuer sind, und bitten für alle, die dein Wort sagen und verkündigen, Herr, und bitten auch für alle Obrigkeit. Sie ist von dir genehmigt und an ihre Stelle gesetzt, dass dein Ratschluss herrlich und wunderbar hinausgeführt wird. Wir danken dir dafür. Ehre sei dir über allem. Amen.
Amen. Amen. Unser Thema, sonderbare Bibelstellen sind im Blick auf unser Thema und auf die Sterne. Das schon bei der ersten Aussage, bei der Erschaffung der Gestirne, das eine vorliegt, sie seien zu Zeichen und zur Herrschaft. Zu Lichtern haben wir gesehen, ist ganz klar. Also eine Lichtsignalanlage, Originalchronometer Gottes, wobei jedes Zeichen und jedes Licht einen göttlichen Namen besitzt, also eine göttliche Bedeutung hat, dass es also nicht gleich ist, wo die beweglichen Sterne, also die Zeiger am Chronometer Gottes stehen, ob sie, in welchen der 12 Sternbilder sie stehen, also wir können ja auf unserem Uhrenzifferblatt die Zeit nur dann entziffern, wahrnehmen, sehen, wenn wir beachten, wo die Zeiger stehen, welchen 12. Kleine wo, der große wo, womöglich noch der Sekundenzeiger wo. Aber am Zifferblatt Gottes hat es nicht nur 3 Zeiger, sondern es sind 9 Planeten, die über das Zifferblatt schreiten. Also eine sehr gewaltige Aussagemöglichkeit.
Bitte Kassette wenden.
Sehr gewaltige Aussagemöglichkeit. Wenn wir jetzt zum Beispiel Psalm 81, Vers 3 dazu beachten, ich kann es gleich sagen, nein, ist besser, wir nehmen es genau. Psalm 81, Vers 3. Und 4. Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes. Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Aha. Also, ob es Neumond ist oder Vollmond ist, scheint gar nicht so von ungefähr zu sein. Mit einem Wort, die vielen Feste Gottes, denn Gott sagt, das sind meine Feste, die ich dem Volke Israel anvertraut habe, soweit es möglich ist, meine Gottesfeste in irdischer Weise überhaupt zur Darstellung zu bringen. Alle Feste Gottes hat er den Zeiten und Zeitpunkten, was Zeiten und Zeitpunkte betrifft, abhängig gemacht von der Stellung von Sonne, Mond und Stern. Da sind nun, ist nun der Neumond oder der Mond am Chronometer Gottes der Zeiger, der am schnellsten läuft. Und der Zeiger, der am schnellsten läuft, gibt Auskunft über die kleinsten Zeitintervalle. Bei Sportveranstaltungen guckt man ja nicht auf den Stundenzeiger, nicht? Wie schnell einer läuft, auch nicht auf den Minutenzeiger. Und da genügt ja heute nicht mal mehr der Sekundenzeiger. Da werden Bruchteile von Hundertstel Sekunden wahrgenommen. Und alles nur Abbild vom Originalchronometer Gottes. Und da ist nun der Mond der Zeiger am Chronometer Gottes, der am schnellsten geht. Und deshalb lesen wir, er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten. Tek, 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 tek. So. Und jetzt, ob nun Neumond ist, was ist dann los? Dann haben die Söhne Israels, die da besondere Gabe hatten, die Sterne zu verstehen, die Aufgabe, nämlich, da waren Männer aus Issachar, dem Stamme Issachar, die hatten Einblick in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste in Bezug auf die Einhaltung der göttlichen Feste. Das Wunderbare also, jetzt bleiben wir mal, nachdem Gott seine Feste, die gleich die Feste Israel übergeben, sind Feste Gottes, die er den Zeiten und Zeitpunkten nach im Weltall, im Ablauf der Gestirne, festgehalten hat. Und die Feste Gottes, Israel anvertraut, bilden gleichzeitig das Programm für den ganzen Heilsplan Gottes. Also nicht nur als Feste schon wunderbar in Israel, wenn sie eingehalten würden, sondern so wunderbar sie als Feste sind in Israel, sind sie andererseits nur das Programm für den gesamten Heilsplan Gottes. Und der gesamte Heilsplan Gottes ist also jetzt genau das, was den Menschen und Engeln vorerst verborgen ist, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Hat Gott im Ablauf der Gestirne festgehalten. Als die Zeit erfüllt war von Gott, sandte Gott seinen Sohn, hat er da ein Zeichen gegeben am Himmel. Wir haben seinen Stern gesehen, ein neues Erscheinen eines herrlichen Sterns am Himmel. So. Wir haben seinen Stern gesehen, haben verstanden, was der bedeutet, nämlich einen den verheißenen König der Juden. Wir erinnern uns, Blicke gen Himmel, also wird dein Same sein. 1. Mose 15,5, nur die Stellen, wir haben sie dann im Tonband. In 1. Mose 37, 9 bis 10, sieht der Träumer Josef jetzt tatsächlich das ganze Haus Israel als Sonne, Mond und Sterne, die sich vor ihm, vor seinem Sternbild beugen. In 4. Mose 1, Vers 52 und 4. Mose 2, 2 bis 34 ist diese Lagerordnung genau beschrieben. Und zwar hatte jeder dieser vier Führerstämme, Juda, Josef, Ruben, Dan, eine besondere Standarte Und zwar gerade mit dem Sternbild, das ihrem dem Stamm entspricht. Juda hatte ein Löwe, er Ruben ein Mann, Wasser überfallen mit Wasser, Josef ein Stier und Dan Skorpion, Schlange. Hatte eine Standaffen, aber alle 12 Stämme hatten, oder die übrigen Stämme, hatten noch ein Panier. Mit dem Sternbild ihres Stammes. Also genauso wie der Staat Israel heute 12 Marken herausgegeben hat für die 12 Stämme und dann noch 12 Marken für die 12 Sternbilder. Haben wir moderne Quittung, was damals war, ist das, was jetzt wieder geworden ist. So. Das also in dieser Lagerordnung dadurch ist hässlich, das irdische Abbild, 12 Stämme, 12 Sternbilder vorhanden ist. Und warum dann solche Paniere, 4 Hauptpaniere und die übrigen Stämme hatten eher Zeichen, also ihre Stammesfahne. So. Na, warum? Damit, wenn sie ihre Dienste oder was, Dinge außerhalb brachten oder sich gegenseitig besuchten oder die Alarmposaune ertönte, nicht? Dann guckte jeder, wo ist mein Stamm, nicht? Das war ja nach dem Zeichen. Die erste Orientierung war, wo ist Osten, nicht? Die Stammachte, das Panier des Stammes Juda im Osten, nicht? Wo ist Westen, nicht? Da sahen sie die Paniere nach den Himmelsrichtungen aufgestellt, also großartige Lagerordnung. Oder als Bileam, der ja gedungen war, das Volk Israel zu verfluchen, ihm auch von Gott gehindert wurde und das Volk Israel zu segnen hatte, als der dann geöffneten Auges war, ich suche die Stelle gerade, eine Beschreibung dieser Lagerordnung, einmalig, Kapitel 24, 4. Mose, vielleicht Vers 1, und als Bileam sah, dass es gut war, in den Augen Jehovas Israel zu segnen, so ging er nicht wie die anderen Male auf Wahrsagerei aus, sondern richtete sein Angesicht nach der Wüste hin. Und Bileam erhob seine Augen und sah Israel gelagert nach seinen Stämmen. Und der Geist Gottes kam über ihn. Und er hob seinen Spruch an und sprach: Es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann geöffneten Auges. Es spricht, der da hört die Worte Gottes, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der hinfällt und enthüllte Augen ist. Wie schön sind deine Zelte, Jakob, deine Wohnung, Israel. Gleich Tälern breiten sie sich aus, gleich Gärten am Strome, gleich Aloe-Bäumen, die Jehova gepflanzt hat, gleich Zedern am Gewässer. Was heißt denn das? Gleich Tälern breiten sie sich aus, die Lagerordnungen. Das heißt, 3 Stämme im Osten, nicht? 3 nach jeder Himmelsrichtung und dann diagonal zwischen den jeweiligen Dreiergruppen, nicht? Eine Straße, nicht? Damit freier Weg war nach außen, außerhalb des Lagers und überhaupt Ordnung und alle dann geordnet in der Mitte war die Stiftshütte, nicht? Wenn dann ein Fest war, dass alle von ihren Lagern her, nicht? Wieder sich sammeln konnte zum Fest in der Stiftshütte und wenn das Fest vorbei war, guckte jeder, wo ist meine Standarte, nicht? Und wo ist mein Zeichen? Das nennt das die Zeichen der Vaterhalber, also diese Fahnen, nicht? Also eine gewaltige, wunderbare Sache. Also der Bileam, der ist ja ganz wirklich überrascht und entzückt. Wasser wird fließen aus seinen Eimern und sein Same wird in großen Wassern sein. Und sein König wird höher sein als Agag und sein Königreich wird erhaben sein. Und so weiter und so weiter. Also, eine Beschreibung dieser Lagerordnung und dann ist es ja Bileam, halt, das ist das, es kommt unser Thema. Achtung zuerst, Gott hat ihn, Jakob, aus Ägypten herausgeführt, Stein ist die Stärke des Wildochsen. Aha, jetzt wissen wir, Wildochsen sind diese Stämme, ne? Und Josef ist Stier, das heißt Vorbild auf Christus, der edle, geistlicherweise Stier, die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers, das ist Christus, geistlicherweise, mit der Stoßkraft der Liebe und mit der Zeugungskraft für Leben zu zeugen. So. Und das Volk Israel auf der Erde noch im Fleisch ist nicht geistlicherweise, also Majestät eines Stiers, sondern nur Wildochsen. Und wenn jetzt der Stier sich dann zweier Hörner dieses Wildochsen bedient, nicht, auf der Erde, dann heißt es, das sind die Zehntausende Ephraims und die Tausende Manasses, mit denen er am Ende der Tage die Nationen niederstoßen wird, allzumal, sehe ich USA und England, also das heißt Kernpunkt, wie ja Gott immer, wenn er Söhne Israel oder Israel unter die Nationen zerstreut hat. Guten Morgen. Dann sorgt er dafür, dass dann einzelne dieser Söhne Israels in der betreffenden Nation, wo sie sind, mindestens an zweitoberste Stabsstelle kommen. War es bei Josef so? War es bei Daniel so? Jawohl. Mordechai, ne? Josef war Stamm Josef sowieso. Mose war ein Levite und Daniel ein Jude und Mordechai ein Benjaminite. Wir sehen also aus allen Stämmen. Ne? So. Und hat Gott überall unter allen Nationen an führender Stelle, wir meinen, es müssen immer Juden sein, ne? Deshalb sieht man die anderen nicht bei den anderen Nationen, weil Gott aus allen Stämmen, er hat ja zerstreut unter alle Nationen, da sitzt er, ob es die Nationen wissen oder nicht, immer einzelne Söhne aus den Stämmen Israels an mindestens zweitoberste Stelle, ne? Der Völker. Also so sehe ich und englisch und amerikanische Christusgläubige haben das offenbar erkannt und unter dem Titel Britisch Israel haben sie Schriften herausgegeben, der Kerndruck der Regierungen in USA und England sind Ephraim und Manasse, nicht? Genau wie geschrieben, zwei Herren eines Wildochsen, Ephraim und Manasse. Und so sind gewaltige Zusammenhänge vorhanden. Und jetzt noch den Vers 17. Nochmal, Vers 15. Es spricht Bileam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann geöffneten Auges. Es spricht der, der hört die Worte Gottes und der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der hinfällt und enthüllte Augen ist, wird. Vers 17. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nahe, also ferne. Es tritt hervor ein Stern aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel und zerschlägt die Seiten Moabs und zerschmettert alle Söhne des Getümmels. Also, was ist da verheißen? Ja, ist ein Gotteszeichen, sie seien zu Zeichen. Ne? Für wen? Nicht? Ist er ein, aus dem Zepter? Ein König für den verheißenen König. Also für die Geburt Jesu.
Und dann lesen wir Pro Biliam, der aus dem Osten kam, wieder in das Seine. Und das haben die damals gemacht. Solche Sachen haben die notiert und als wert geachtet aufbewahrt. Und als nun der hier verheißene Stern erschien, hat Gott den damaligen Sternkundigen Chaldäern im Osten das gesagt, wussten, das ist jetzt der Stern, der durch Bilam anzeigt, dass jetzt in den Juden der König und der Messias geboren worden sei, der verheißen worden ist. Als Messias wurde er sowieso an anderen Stellen der Schrift verheißen, aber dass er als Stern, dass Gott ein Sternzeichen an den Himmel setzt, besonders wenn er geboren wird, das ist dem Bilam übergeben worden. Und richtig, so kommen sie, wir haben seinen Stern gesehen, und dann wissen sie, wenn der Stern den König der Juden betrifft, dann suchen sie natürlich nicht den Ägypten oder den Chaldäer, den Babel oder sonst wo, sondern in Jerusalem. Das war eine Nova oder ein Komet, den Gott hat aufleuchten lassen. Auf alle Fälle war das eine Himmelserscheinung, die noch nie da gewesen war. Oder ist Christus schon ein paar Mal geboren worden als Mensch? Das ist doch sehr einfach. Ne? Und dann Jan ist etwa so etwas, dass diesen Weisen aus dem Morgenland, aus dem Osten, die sagen nicht, die Schrift sagt nicht etwa, der Stern, das ist ein Wunderstern, der vor ihrer Nase hergegaukelt ist, nicht wahr, wie etwa gelegentlich erzählt wird, sondern wir haben seinen Stern im Aufgang, das heißt in der ersten Erscheinung, im Osten gesehen und wussten, das ist jetzt der verheißene Stern. Ausnahme, noch nie da gewesen und so weiter. Jetzt wissen Sie, das bedeutet den neugeborenen, verheißenen König der Juden. Und der Stern verschwindet wieder, wie ein Komet, zeitlang verschwindet in unserem Erde, wenn dann die Sonne näher kommt, nach einer Zeit erscheint er wieder. Schön, jetzt wissen Sie, das ist der neugeborene König der Juden, also wo haben wir den zu suchen? Ne? In Jerusalem. Kommen vor die Tore Jerusalems, die Wachen, fragen die Wachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Also ist etwa also ein Stern vor ihm hergegaukelt? Wenn Sie jetzt fragen müssen, wo ist er? Nein, ganz sachlich. Ein Stern im Aufgang im Osten erschienen, die wussten, das ist der. Also ist jetzt der König der Juden geboren worden. Wir machen uns auf, die lange Reise und so weiter. Wo ist er, fragen Sie, an den Toren Jerusalem? Natürlich. Aha. Wo ist der Neugeborene, der König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Aufgang und sind gekommen, ihn anzubeten. Und was sagt die Schrift jetzt? Da wurde Herodes und ganz Jerusalem mit ihm erschüttert. Bitte. Wären die Juden die gewesen, die sich von so ein paar Zauberlehrlingen hätten da erschüttern lassen? Ne? Hätten die gleich rausgeschmissen. Ne? Da hat der Geist Gottes bestätigt, es scheint Tatsache zu sein, nicht? Herodes und ganz Jerusalem wurden erschüttert auf dieser Frage. Ne? So. Werden von Herodes geführt und jetzt der schlaue Fuchs, wie Jesus ihn bezeichnet, erforscht genau die Zeit der Erscheinung des Sterns. Warum? Der wusste, dass Gott ein Zeichen nicht erst hinterher gibt, ne? Sondern ein Zeichen muss wegweisend vororientierend sein. Ne? Ja. Nicht so, als die in Jerusalem ankamen, war wie viel Zeit vergangen, kommt gleich auf, und dann gaben sie ihn bekannt, ja, vor ungefähr 2 Jahren, ne? Ist er erschienen. Also, warum kamen die nicht gleich? Darf ich mal als, als Laiesachen Geburtshelfer, ne? Darauf hinweisen, die wollten doch nicht zur Zeit des Wochenbettes da erscheinen, ne? Sondern zu einer Zeit, wo alles wieder in Ruhe ist. Ne? Und dann die lange Reise, die Vorbereitung. Ne? Also gut, Herodes, der schlaue Fuchs, stellt die Frage, genau nach der Zeit der Erscheinung, warten 2 Jahre, Was wusste er dann? Wenn er sicher sein wollte, dass der in Bethlehem geborene dabei ist beim Kindermord. Ne? Alle Knäblein von 2 Jahren an und darunter. Ne? Wusste er, der ist nicht geboren worden, bevor der Stern erschien. So ist kommt der Stern, der das anzeigt. Ne? Also wenn der Stern vor 2 Jahren erschienen ist, ne? Und ich lasse alle töten von 2 Jahren und darunter, dann ist er sicher dabei. Merken wir uns das? Das sind auch keine Ammenmärchen und weiter Farben. Und dergleichen Dinge. Gewaltige Realitäten, wir sind dabei. Sonderbare Bibelstellen in Bezug auf unser Thema und auf die Sterne anzusehen. Eben haben wir nochmal die Lagerordnung beachtet. Und die wieder erinnern wir noch einmal an Hiob 38, 31. Führst du die Bilder des Tierkreises heraus? Dann Sterne als Zeichen am Chronometer Gottes zur Festlegung der Feste Gottes in Israel. Als Zeichen lesen wir Klagen Israel in Psalm 74, Vers 4 und 9. Unsere Zeichen sehen wir nicht. Ihre Zeichen haben sie gesetzt. Wer die Nationen? Nämlich, lesen wir mal, ich nenne die Bibelstelle, Jeremia 10, Vers 2. Als Antiochus Epiphanes, der Modell für den heutigen Antichristen, Nachfolger Alexanders des Großen, Jerusalem eroberte als Griechen, und sich in den Tempel setzte, da stellte er anstelle der Bundeslade das Feldzeichen der Griechen auf. Ne? Sie haben ihre Zeichen gesetzt, unsere Zeichen sehen wir nicht mehr. Und als Titus Jerusalem eroberte im Jahre 70, ne, setzte er das römische Zeichen, den römischen Adler ins Allerheiligste, ne? Also, und so weiter. Oder einfach hat er aufgerichtet, nachdem der Tempel zerstört wurde, bevor der Tempel zerstört war. Offenbarung 1, Vers 20, an die Schrift, an die 7 Gemeinden. Was lesen wir da? Sie stellen je einen goldenen Leuchter dar, also das heißt Fülle des Heiligen Geistes. Und 7 Sterne werden geschaut, was bedeuten die? Das sind je ein Engelfürst, den Heiligen, der vor Gott verantwortlich war für die einzelne Gemeinde der 7 Gemeinden. Warum? Weil sich die 7 Gemeinden, wie wir hörten, wieder unter Gesetz, glauben an den Herrn Jesus, aber eiferer für das Gesetz. Und wer sich nach Golgatha noch unter das Gesetz stellt, freiwillig so gar nicht. Ist Gott den gesetzgebenden Engeln gegenüber treu, ja, dann habt ihr da zu verfügen, was recht und was nicht recht ist, und vor allem die Gerichtsart und Weise. Deshalb lesen wir die Anschrift an 5 der 7 Gemeinden: Ich kenne deine Werke. Und wenn du Buße tust und das tust, dann ich auch. Und wenn du nicht, dann ich auch nicht. Das ist nicht die Sprache der Gnade, die alle schenkt. Als Verheißung, als Geschenk. Schlagen wir auf, Psalm 8, Vers 3 bis 5. Ja. Ja, Vers 3. Wenn ich, David, wenn ich anschaue deine Himmel, deine Fingerwerk, den Mond und die Sterne, war es also Nacht oder Tag?
Ja.
Nacht. Ist David auf der Tinne seines Palastes offenbar und bewundert da den gestirnten Himmel. Den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du auf ihn Acht hast? Hat David erlebt, dass Gott auf ihn Acht hat? Und wie? Ne? Und seiner gedenkt? Auch. Ja, warum jetzt? Blick eines Nachts an den prächtigen Sternhimmel, bitte noch im Orient, ohne elektrische Beleuchtungen und Scheinwerfer und alles und Sportplätze, da hat er geleuchtet, nicht? Da, Sternhimmel, was das bedeutet, der Anblick, ne? Und wie kommt er auf das Wort, was ist der Mensch? Dass du sein gedenkst und des Menschen so und dass du auf ihn Acht hast, das heißt, Herr, der du dieses Weltall geschaffen hast, du hast noch Zeit an mich zu denken, sogar auf mich Acht zu haben und sogar mein Herz zu erforschen und meine Gedanken. Ja. Zum Glück stellt David diese Dinge nicht als Frage vor uns hin, als Probleme, sondern schon in Anbetung. Was ist nur los mit den Menschen, dass du sein Gedenk und dass du auf ihn Acht hast? Wenn er das so reichlich erfahren hat, nicht? Negativ und positiv, positiv, nicht? Wenn er gefehlt hat, war kommt der Prophet da, nicht? Du bist der Mann. Also, weiter, jetzt kommt der Große. Bekommt er die Antwort Gottes? Du hast denn ein wenig oder für kurze Zeit hast du ihm den Menschen, das heißt die ganze Menschheit, nach dem Fall, unter, nicht unter die Engel, sondern unter die Götter, da heißt es, unter die Elohim erniedrigt. Ja. Unter die Elohim erniedrigt. Achtung! Was hat denn David jetzt angeschaut? Aha. Den Mond und die Sterne. Und jetzt gibt Gott die Antwort, ein wenig unter die Götter. Ja? Mond und Sterne, haben wir gesagt, sind Zeichen für Götter. Oh. Das haben wir schon x-mal gelesen, aber diese Zusammenhänge nicht gelesen. Da hat Gott, sagen wir mal, die Sache, die seine normale, nach dem Wohlgefallen seines Herzens festgestellte Ordnung auf den Kopf gestellt, um der Untreue des Menschen willen. Dass er lieber auf die Stimme der Lüge gehört hat, als auf die Stimme der Treue seines Herrn. Er hat ja den Menschen geschaffen, als der Zeit nach, als letztes Geschöpf aller. Bevor es die Erde und die Menschen gab, die Engel, die Geistwesen, die Heere im Weltall. Und als er die Erde gründete, waren die schon da, ne? Und sagt, wo warst du hier, als ich die Erde gründete, als alle Söhne Gottes, das sind wir, die Götter und Söhne Gottes, auf erschaffener Ebene, jauchzten und alle Morgensterne jubelten. Und schon haben wir wieder Söhne Gottes und Morgensterne nicht mehr. Ne? Sind das sonderbare Dinge? Ne? Ja, poetische Ergüsse der alten Frommen, ne? Wird dann gesagt. Ne? Oder sich verirrte Aussagen aus der babylonischen Gefangenschaft oder aus der Knechtschaft in Ägypten, ne? In die Bibel verirrt. Ne? Und dieses letzte Geschöpf hat Gott sofort zum Herrscher über alle bisher geschaffenen Wesen und Dinge gesetzt. Auch über die Engel und höchsten Hoheiten. Bis zum letzten einfachsten Geschöpf. Zum Herrscher. Wer es nicht glaubt, soll weiterlesen. Aha, okay. So. Du hast ihn, den Mensch, zum Herrscher gemacht, über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Was nicht? Alles. Alle gehört. Die herrlichsten himmlischen Wesen und Majestäten bis zum letzten Wurm auf der Erde. Schafe und Rinder allesamt, auch die Tiere des Feldes, das Gevögel der Himmel, was ist denn das? Das sind ja die Geistwesen, geistliche Wesen. Genau wieso das ganze Heer der Himmel sind einmal die Gestirne, nicht? Und das ganze Heer der Himmel sind ein andermal die unsichtbaren Engel, Wesen von Tieren. Die Fische im Meer, was die Pfade der Meere durchwandert. Jehova, unser Gott, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. So. Dazu, wenn wir das schon gelesen haben, unter die Götter erniedrigt, wenn wir noch wissen wollen, ja, was haben wir zu verstehen? Wer sind diese Götter? Wo sind diese Götter? Gibt der Hebräerbrief Auskunft, zitiert diese Stelle und sagt, du hast ihn, den Menschen, ein wenig unter die Engel erniedrigt. Also haben wir diese Götter wo zu suchen? In der Engelwelt. Und wenn wir dazu doch Psalm 82 aufschlagen, ein Psalm von Asaf. Gott, hier dürfen oder müssen wir lesen, die Götterschaft steht in der Versammlung Gottes. Also, solche Majestäten, die Gott schon zu Göttern erhoben hat, müssen sich von Zeit zu Zeit rechtfertigen oder Rechenschaft ablegen vor dem Thron Gottes in ihrer Verwaltungsart. Die Götterschaft steht in der Versammlung Gottes, Ehrens, inmitten der Götterschaft richtet er, inmitten der, also in der Versammlung Ehrens, unter den Elohim, nicht den Göttern, richtet er. Ja. Und jetzt hat er da bei den himmlischen, diesen wunderbaren, ja, hochgestellten Majestäten allerhand auszusetzen. Richtet er. Wie lange wollt ihr ungerecht richten? Die Person der Gesetzlosen ansehen? Wer ist denn die Person der Gesetzlosen? Ja. Ihr Haupt, ja. Also diese haben immer gefehlt, was macht er für Miene zum Spiel von Fall zu Fall, nicht? Und nach dem haben sie dann gerichtet. Ja. Gott erinnert, schaffet Recht. Den Geringen und der Weisen, den Elenden und den Armen lasse Gerechtigkeit widerfahren. Also worüber sind diese Götter gesetzt? Über die Menschen auf der Erde, wie wir eben im Psalm 8 gelesen haben. Du hast ihn, den Menschen, unter die Götter erniedrigt. Also ist er den Verfügungen und den Gerichten und den, dieser Götter, dieser Engel unterstellt, wer? Der Mensch. Ne? So. Und jetzt klagt Gott diese von ihm so hoch erhobenen Majestäten, mit zu Göttern gestempelten Majestäten, er ist der oberste Richter. Er nennt sich auch immer wieder, ich bin der Gott der Götter. Nicht nur der Herr der Herren und der König der Könige, ich bin auch der Gott der Götter. Und der Einzige, den ich gezeigt habe, heißt Jesus Christus. Wirklich, auch Gott wie ich. Und der Einzige von mir gezeugte und aus mir geborene Sohn, der Vier befreit den Geringen und den Dürftigen, er rettet ihn aus der Hand der Gesetzlosen. Gott wendet sich gleichsam ab. Mit der Anrede an die versammelten Hoheiten spricht für sich, sie wissen nicht und verstehen nicht. Was? Diese Götter und diese Söhne des Höchsten, die er sie nennt, was? Die wissen nicht und verstehen nicht. Schwer die Antwort zu geben? Sehr leicht. Und wenn ich alles weiß, alle Geheimnisse weiß und allen Glauben habe und so weiter und hätte der Liebe nicht, dann wäre ich was? Nicht. Und wenn ich alle Geheimnisse weiß, aber habe der Liebe nicht. Das heißt, diese Hoheiten wissen nicht, was Liebe und Barmherzigkeit ist. Ha? Sonst würden sich jetzt doch der Weise und der Witwe und des Elenden annehmen. Nicht? Aha. Kann also einer im Weltall ein Gott sein und ein erster aller Fürsten und weiß das und ein Cherub und ein Seraph und wie die Hoheiten alle heißen mögen nicht? Und so heilig sein, wie sie wollen? Wenn sie nicht wissen, was Liebe und Barmherzigkeit ist, sind sie wie viel wert vor Gott? Nichts. Das Urteil gibt Gott ja sich selber. Wenn ich, Gott, nicht, alle Geheimnisse nicht wüsste, sondern weiß, nicht, und allen Glauben habe, hat Gott allen Glauben. Und so weiter. Aber die Liebe wäre nicht da. Und wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und ich selbst für die Opfer, die sogar verbrennen ließ und alles, aber es wäre nicht aus Liebe gesehen, was wäre es den Elenden nützen? Nichts. Das ist die Antwort. Sie wissen nicht und verstehen nicht. Von Liebe und Barmherzigkeit. Jetzt verstehen wir aber wir, dass aus ihrem Schoße ein Gesetz stammen kann, das den Menschen ohne Barmherzigkeit richtet. Unbarmherzig. Das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Also kann Gott Wohlgefallen haben an dem Gesetz. Er hat es nur für gut gefunden, für kurze Zeit zur Durchführung zuzulassen, zu genehmigen. Und dieses Wort nun in Vers 6. Ja, er sagt, alle Grundfesten der Erde wanken. Das heißt, das sind nicht Grundfesten der Erde, nicht Beton und weiß was für Klötze oder Metalle, sondern das sind diese Engelfürsten, nicht? Denen Gott das Schicksal der Erdbewohner anvertraut hat. Nicht? Das sind in den Augen Gottes, von denen hängt alles ab, das Wohlergehen der Menschen. Nicht? Also geistlicherweise die Grundfesten. Die Säulen der Himmel sind auch nicht Marmorsäulen und Eisensäulen oder Eispastersäulen, sondern das sind wieder solche Geistwesen, diese Kosmokratoren. Na ja, die Bibelkritiker sagen, die blöden alten Tanten, Säulen auf Himmel auf Säulen, nicht so, und die Erde auf Grundfesten. Nicht? Ja, also nicht die alten dummen Frommen sind dumm, nicht? Darum waren sie aber von Gott gelehrt. Und hatten ein geistliches Verständnis, weil der Geist Christi in ihnen war. Also dumm sind die nicht, die meinen, wie sie Bescheid seien, sagt die Schrift. Und jetzt das Wort ist Vers 6. Gott repetiert, was er also schon früher getan hat. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, Elohim, und Söhne des Höchsten, ihr alle. Oh. Götter, ihr alle. Also sind es nicht nur etliche. Ja? Ihr alle. Und jetzt lesen wir mal im Psalm 81, also Psalm vorher, Vers 9. Psalm 81 haben wir auf Vers 3 gelesen. Stoßet am Neumond in die Posaune, am Vollmond zum Tage unseres Festes. Ne? Im gleichen Psalm lesen wir Vers 9. Es soll kein fremder Öl. Es ist Elohim. Genau der gleiche Name wie Gott selber. Es soll kein fremder Öl. Er hat ja die Hoheiten nur. Jedem wird hier offenbar, nicht? nachdem er zu den vielen Versammelten vor seinem Thron erklärt hat, ich erkläre euch als Götter, euch alle, und Söhne des Höchsten. Ist Gott jetzt konsequent und nennt den Einzelnen dieser vielen wie an? Ehe. Dann ist jeder Einzelne ein Gott. Aber wir haben im Deutschen da eine feine, tadellose Bezeichnung. Diese von Gott zu Göttern erhobenen Götter. Und dann wird sich jeder Einzelne als Gott antreten und disponieren kann in dem Machtbereich auf der Erde über die Nationen oder im Weltall, über den Gott den Einzelnen gesetzt hat. Kann jeder es als Gott verfügen. Also, das ist halt viel zu Angst auf der Erde, wie es aussieht. Ne? Wenn nicht Gott selbst regiert, oder Christus selbst herrscht und regiert. Wenn er jetzt alle diese Götter und diese herrschen lässt, die nicht achten auf die Witwe und die Weise und den Elend und so weiter, sondern jeder von ihnen möchte gern der Erste sein von allen, und was die Erde und die Nationen betrifft, das ihm unterstellte Volk möchte er als erste Stelle bringen. Nicht? Also als neutraler Schweizer darf ich einmal repetieren, Deutschland, Deutschland, überall. Ja. Überall in der Welt. Nicht? Ja bitte, das ist eine Inspiration vom Engelfürsten, den Gott über Deutschland gesetzt hat. Ich weiß da, wie er heißt und durch welchen Stern am Himmel er dargestellt ist. Bitte. Die Sonne, das Zeichen für Gott und Christus. Der Herrscher des Lichtes. Der Mond, das Zeichen für den Herrscher der Finsternis. Der Satan. Also, merken wir, das ist nicht für eine allgemeine verschwommene Sache, Zeichen, Sterne sind Zeichen für Engel, irgendwie so der Nebel. Nein.
Fortgang auf Kassette 4.